Herzlich willkommen zu den Podcasts von Indigo Feuer mit Satnam Paulus Thomas Weber. Wie geht lebendiges, authentisches Menschsein heute? Wir schöpfen dazu aus den alten und großen Quellen spiritueller Wege und verbinden dies mit modernen Einsichten und Forschungen. Wenn du mehr davon hören willst oder tiefer eintauchen möchtest mit Seminaren, einem Retreat oder auch Ausbildung, dann kannst du unsere Webseite besuchen www.indigofeuer.de. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude und Inspiration beim Zuhören.
Wenn wir so in unsere gesellschaftliche Situation, in der wir ja alle in unterschiedlichen Farben leben, schauen, dann bekommt ihr wahrscheinlich auch mit. Also mir geht es so, wo ich das Gefühl habe, zumindest an der Oberfläche wird es nicht unbedingt klarer. Man könnte auch sagen, vieles wird verwirrter. Das ist mein Eindruck. Und darunter empfinde ich aber, das wäre so allein zu sagen nicht fair, darunter spüre ich, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen, so wie wir hier unterwegs sind, zu einer inneren Klarheit und Weisheit und ein gutes Leben zu führen. In diesem inhaltlichen Sinne. Und in dieser Situation tun wir das hier, was wir tun. Und das, was wir hier tun, ist aus meiner Sicht was sehr Besonderes, sehr Kostbares, dass wir nämlich etwas nachbilden in moderner Art, was im alten Indien die sogenannten Siddhas, die den Alltag, das alltägliche ganz in Anführungszeichen normale Menschen leben. Also nicht speziell in der Höhle oder in einem Kloster oder was. Die Traditionen gibt es auch. Und das ist auch gut. Aber das ganz normale Menschenleben, wie wir, mit Beziehung, mit Kindern, mit Arbeit, mit Geld, mit zu wenig, mit Krankheiten, mit Stress, mit allem Möglichen, Streitereien, Versöhnung, all das ganze Spektrum, die das verbunden haben mit ihrer spirituellen Praxis. Und die haben gesagt, die haben so gelebt, so zwischen 200 und 800 nach Christus, und die haben gesagt, das ist eigentlich die machtvollste spirituelle Praxis der eigenen Entwicklung, die eigene Entwicklung unterstützt. Weil wir uns nicht auf die Einseitigkeit des Nur-Retreats reduzieren, da können wir viel in die Tiefe tauchen, klar, aber so dieses Schmirgelpapier des Alltags, das fehlt uns da. Und diese Verbindung, die Siddhas uns ans Herz legen, ist genau diese Pole zu verbinden. Also die Retreatzeit, das Eintauchen, das Meditieren und Üben miteinander, im Grunde genau das, was wir hier tun, als Gemeinschaft. Auch das zu verbinden mit dem Tun und Leben im Alltag, das du de facto hast. Und dadurch deinen Alltag, sogenannten Alltag, dein alltägliches Leben, zu einem Teil deiner Übung zu machen. Und umgekehrt dein Leben als Ganzes zu inspirieren und zu befruchten und auch nochmal zu klären und zu vertiefen durch die gemeinsame Meditation, Retreat-Praxis hier. Und auch durch den Austausch. Und wenn ich jetzt so eben in die Stille gelauscht habe, vielleicht ist es euch auch aufgefallen, am Anfang, in meiner Sprache würde ich sagen, am Anfang wirkte diese Stille mit euch hier geradezu symphonisch. So wie, ich glaube, zum Teil kommen wir aus sehr, sehr verschiedenen Welten hierhin und das macht es sehr reich. Und dann darunter, so in tiefer gehen in der Meditation, jetzt gerade diese ersten 20 Minuten, hatte ich das Gefühl, darunter ist eine Weite, das ist fast wie wenn wir eins sind. Es ist ein Gleichklang, es ist ein Raum, ein gemeinsamer Raum. Und es passt ja beides. Wir kommen aus verschiedenen Welten und Lebenserfahrungen, sind verschiedene Persönlichkeiten, manche von euch kennen sich auch noch nicht, viele kennen sich und suchen was Gemeinsames. Und das ist das Bild des Mandala auch, in dem wir hier sitzen. Und dieses Gemeinsame würde ich beschreiben, das wäre auch eine Art Ortsbestimmung für unsere Arbeit hier. Wir sind ja keine Therapiegruppe. Wir sind keine psychologische Gruppe, auch wenn psychologische Reifungsarbeit, wie ich es nennen würde, immer wieder auch ein ergänzendes Element ist hier. Wir haben einen noch tieferen Anspruch. Wir, oder ich sage es von mir her, mein Angebot an euch oder mein Anliegen, was ich hier mit einbringe, wo ich euch unterstützen mag und selbst unterwegs bin, ist letztlich zu erwachen aus unserem Wesen, die Menschen, die Wesen zu werden und das auch voll bewusst zu bekommen, die wir eigentlich sein können und sein sollen von innen her, vom Sein in uns, vom Göttlichen, von der Quelle des Leuchtens in uns. Und da gehört psychologische Reifung dazu, aber noch viel mehr. Da gehört die Arbeit über den Körper, da gehört das sich öffnen und loslassen in das, was größer ist als wir selber, das Transpersonal, wie wir es nennen, und die Berührung mit der tiefen Kraft deines wahren Wesens. Und dass das in dir verfügbar wird, das ist der Weg. Und so gesehen steht dieses Jahrestraining, ist eine, wie ich finde, sehr gute und ganzheitliche Art, Meditation oder diesen Weg zu lernen, auch gerade für den Alltag. Und ich finde, die Kraft des Jahrestrainings hat aus meiner Sicht zwei starke Aspekte, noch mehrere, aber zwei starke. Das eine ist, dass es den Trick hat, dass die Pausen zwischen den Modulen, die zählen mit. Also du machst eigentlich nicht 5 mal 2 Tage, so ein ganzes Jahr. Deshalb heißt das Ding ja auch so. Die Pausen wirkt was mit, da ist so dieses, die Erfahrung von hier übersetzen ins alltägliche Tun und dann wieder ein Thema mitbringen und mit den Übungen arbeiten und so weiter. Und die zweite Kraft dieses Jahrestrainings ist so, wir bilden ein Wir. Titel Ausrichtung, die Außensuche zu beenden. Und das finde ich ist auch was sehr Aktuelles. Wir alle leben in einer Welt, sind auch so erzogen, wo wir sehr stark ins Außen orientiert sind. Das heißt, wo wir von früher Kindheit an lernen, dass wir auf Herausforderungen, Forderungen, Erwartungen, auch kostbare Lerninhalte von Menschen von außen oder von der äußeren Welt oder von Schule oder anderen religiösen Traditionen, dass wir darauf möglichst so gut reagieren, wie es geht. Und wir machen das unterschiedlich mit Aversion oder mit Anpassung oder mit irgendwas dazwischen oder und finden unseren eigenen Weg. Und das ist in sich nicht schlecht. Nur ab einem bestimmten Punkt merken wir, dass wir einen hohen Preis zahlen, wenn wir nur darauf reagieren. Wir verlieren nämlich uns selber. Wir bedienen die anderen und die Welt und sind ein schönes, funktionierendes Rädchen in der Gesellschaft, aber das Kostbarste, mit dem wir in diese Welt gekommen sind, verlieren wir dabei. Das sind wir selber. Das heißt, die Außensuche beenden ist eine Variation des Satzes, den ich sehr liebe. Ich habe mir selber versprochen, mich nicht zu verlassen. Ich habe einen Pakt mit mir, ich habe ein Bündnis mit mir, immer wieder zu mir zurückzukehren. Koste es, was es wolle, würde ich sogar sagen. Ich, Satnam, sage das. Vielleicht schwingt das in der einen oder anderen Form in euch auch. Also dieses im Kern einen radikalen Weg für dich selbst gehen, das hat mit Egoismus bitte überhaupt nichts zu tun. Im Moment mal ist es eher ein Ausdruck deiner Liebe zu dir selber, deiner Wertschätzung für dich selbst, deine Wahrnehmung, dass es etwas Wunderbares und Kostbares ist, dass du existierst. Noch vor allen Inhalten, ist es toll, dass ich existiere, weil ich das und das und das kann. Nee, noch tiefer. Einfach, dass du da bist, dass du dich und diese Welt mitkriegst. Das ist was Kostbares und das verdient so viel Verehrung, dass wir uns damit bestens beschäftigen können. Und das meint die Außensuche beenden. Und ich mag das noch ein bisschen ausfalten. Die Tage tauchte in mir ein schöner Satz von Rainer Maria Rilke auf, der steht in seinen Dioniser Elegien und der geht so: Nirgends, Geliebte, wird Welt sein als innen. Unser Leben geht hin mit Verwandlung und immer geringer schwindet das Außen. Meisterlich in ein paar Sätze gepackt. Das ist ein Dialog an die Geliebte. Und das ist die Perspektive des Innen, die er hier beschreibt. Es ist nicht das Innen im Sinne von, was in deiner Hautgrenze ist, ist okay. Und außerhalb deiner Hautgrenze, das verdient mit Abwehr oder im schlimmsten Fall Aversion behandelt zu werden. Nee, es ist eine völlig andere Perspektive. Immer geringer schwindet das Außen. Das ist nicht jemand, der sich nach innen verkriecht, sondern es ist jemand, der eine andere Perspektive bekommt. Das heißt, die Außensuche beenden bedeutet, unser Bewusstsein in ein neues Wie bringen, in einen neuen Zugang zu uns und zur Welt, nämlich von innen her zu erfahren, wie die Welt ist und wie wir unsere Arbeit tun. Von innen her heißt, in die Arbeit, in das Tun, in den Alltag, in die Beziehung und auch hier in den Meditationskreis hineingehen, ohne dich selbst jemals dabei loszulassen, aufzugeben. Immer diesen Kontakt mit deinem Wesen zu halten. Das ist Innenperspektive. Und dann siehst du alles, bis an die fernsten Galaxien, wenn du willst, in diesen weiten Raum aller Lebewesen. Ja? Aber es ist von innen gesehen. Das heißt, die Außensuche beenden. Die Außensuche ist, dass wir uns verlassen und meinen, etwas im Außen könnte uns retten und wir müssten das noch haben und wir vergleichen uns, ach, der kann das ja viel besser, also ich muss das noch machen und das noch und das noch und das noch. Das macht uns eher kirre. Und diese Suche, diese schmerzvolle Suche, dieses sich selbst verordnen, welche Meter von Büchern du gelesen haben müsstest, um okay zu sein, oder welche Kurse du absolviert haben solltest, damit du endlich mitreden kannst, von dem Kram sich zu verabschieden. Außensuche beenden. Und den Reichtum des Innen zu erfahren, dass insofern alles in dir ist, aber nicht im Sinne von, dass wir von außen keine Impulse brauchen, sonst wärt ihr alle nicht hier, ich auch nicht. Sondern Außensuche beenden im Sinne von, dass wir den Anfang bei uns nehmen, Befreiung zur inneren Fülle, dass du dich als ein inneres Universum wahrnimmst, in dem es eigentlich nur gilt, die Begabungen, die Fähigkeiten, die Kräfte, dass du die nur erwecken musst. Und die brauchen natürlich einen Impuls von außen. Wir sind offene Wesen, wir sind keine geschlossenen Konservendosen. Gott sei Dank. Wir sind offene Wesen, aber offen von innen her. In den spirituellen Traditionen und insbesondere im Vajrayana-Buddhismus, und der hat an diesem Punkt eine ganz interessante Nähe zur christlichen Tradition, gibt es eine Praxis, die uns das sehr gut vor Augen führt. Und die können wir im Grunde in allen spirituellen Traditionen und auch in der Psychologie finden. Wir Menschen sind anscheinend so gestrickt, dass wir uns leichter tun, das Gute, das Schöne, das Besondere, das Kostbare, das Göttliche und Heilige erstmal in einem Außen, Anführungszeichen, zu entdecken. Wir trauen uns zunächst das nicht selbst zu. So sind wir nun mal. Es gibt einen Grund, aber lass mal eingeklammert. Und das nehmen die spirituellen Traditionen auf und wissen das und gehen da barmherzig mit uns um oder entgegenkommen. Und auch die Psychologie hat das zum Teil. Im klassischen Vajrayana-Buddhismus ist die Praxis die, und die können wir allgemein modern übersetzen, dass die Übenden ihre erwachte Gestalt, ihre vollkommene Gestalt, ihr vollkommenes Menschsein visualisieren und sich vorstellen, wie diese Vollkommenheit, die sie selbst sein könnten, wenn alles frei und erwacht ist, vor ihnen sitzt, wie wenn du deiner inneren Weisheit begegnest, modern gesagt. Und die wird dann betrachtet und angeschaut, wird meditiert und so weiter. Und dann löst sie sich in Licht auf. Und dieses Licht strömt in dich als Praktizierender oder Praktizierende. Und du erfährst diese Lichtqualität, die Präsenz dieser Vollkommenheit in dir selber. Und das wird wieder und wieder und wieder geübt. Das ist so in einer ganz einfachen Grundform. Und die gleiche Bewegung haben wir in vielen großen spirituellen Traditionen, wo uns ein großer spiritueller Lehrer oder Lehrerin oder Inkarnationsgestalt oder das Göttliche in einer Manifestation gezeigt wird. auch in der christlichen Tradition. In der Essenz, aus meiner Sicht, aus dieser Sicht, in der Essenz zeigt der Christus das, wie alle sein könnten. Nicht im Sinne von christlich sein, sondern im Sinne von erwacht und in der Liebe und vollkommen sein. Und die Falle ist, dass wir bei diesem Außen bleiben. Und die Einladung ist, dass wir merken, das ist eigentlich ein Innenbild, wie wir sein könnten und sollten und wollen zutiefst, wie wir gedacht sind. Und ich lasse diese Qualität in mich hineinwirken, sodass genau das in mir erwachen kann. Sodass wir, buddhistisch gesprochen, unsere Buddha-Natur in uns entfalten oder mehr westlich unsere göttliche Qualität in uns entfalten und die in deiner einzigartigen Persönlichkeit aufleuchtet. Und das ist die Tiefenebene von unserem Jahrestraining. Die Außensuche beenden. Ja, Außensuche zeitweise okay. Ja. Toll, so brauche ich und möchte so werden. So, und dann okay, das zieht dich ja nur deshalb an, weil etwas in dir resoniert. Also ist es in dir. Lass es in dich einströmen und entdecke einen tieferen Aspekt von dir, den dir das Außen lediglich gespiegelt hat. Jeder, das wissen wir jetzt aus der Psychologie, jeder Mensch, der uns fasziniert, auch umgekehrt, da kennen wir es leichter als Schatten und Projektion, Leute, die uns nerven, die uns triggern, die ätzend sind, können auch was von uns spiegeln. Ja, müssen nicht immer, aber können. Aber drehen wir es mal andersrum, der sogenannte weiße Schatten, wie das heißt, also der Lichtschatten. Menschen, die uns faszinieren, tragen einen Aspekt von dem, was zutiefst in uns ist. Sonst würden sie dich nicht faszinieren. Es gibt Leute, die können alles Mögliche, die können Sachen, die kannst du nicht, die interessieren dich überhaupt nicht. Die können so gut sein, wie sie wollen, das macht gar nichts mit dir. Das heißt, diese Qualitäten haben keine Resonanz in deinem Innen. Wenn jemand dich fasziniert, gibt es eine Resonanz im Innen. Das heißt, das Potenzial ist in dir. Und das zu befreien, das zu öffnen. Im Grunde geht es darum, dass wir diese Qualitäten in uns entdecken. Wir müssen gar nicht den Zwischenschritt über ein Außen, eine Figur, eine Person machen. Wir können diese Qualitäten in uns entdecken und entfalten. Bedeutet, deine Erfahrung ernst zu nehmen. Also es ist in anderer Sprache auch von der Außensuche in das Innen, zu deiner Erfahrung zu gehen. Das ist das Faszinierende, dass wir zwei Qualitäten von Erfahrung in uns wahrnehmen können. Die eine nehmen wir wahr, die andere meist nicht. Die eine Ebene von Erfahrung ist die Erfahrung, die auftaucht und die wieder geht. Du kommst in diesen Raum hier, siehst viele Menschen, manche kennst du, das ist schön, interessant, und vielleicht sind sehr viele und weiß nicht, mag ich das, mag ich nicht. Ich versuch's mal. Das ist eine Erfahrung, die kommt, die hat ihre Wellen. Ja? Und dann sitzt du da und merkst, die sind eigentlich ganz okay. Das ist eine Erfahrung, die hat ihre Wellen. Ja, oder du gehst raus, hast Hunger, und dann findest du was, und setzt du dich hin und isst ein Stück Kuchen und trinkst einen Kaffee und genießt das. Und dann ist es wieder gut mit dem Hunger, weil du was gegessen hast. Und dann hast du eine andere Erfahrung als vorher. Also Erfahrungen, die kommen und gehen. Und das nennt man sogenannte nachträgliche Erfahrung, also a posteriorische in der philosophischen Sprache, a posteriorische Erfahrung, die nachträglich zu etwas sind, was wir schon in uns tragen als Erfahrungsgrund, und das kriegen wir normalerweise nicht mit. Und das ist das, wo Zuflucht nehmen zur eigenen Erfahrung heißt, das ernst nehmen, das spüren, was in dir ist. Aber es meint noch mehr. Die tiefere Schicht, die dahinter ist, das ist eine Erfahrung. Das heißt, Erfahrung, wie du lebendig, wahrnehmend und bewusst dich und das Leben mitkriegst. Das ist eine Erfahrung, die dir ermöglicht, das alles zu erleben. Diese grundlegende Offenheit und Wachheit, diese grundlegende Sensitivität unseres Menschseins und unseres Bewusstseins, das sich ausformt im seelischen, im körperlichen, somatischen Empfinden, in den Sinnen, in unserem Geist, etc. Ja. Diese, was in der Philosophie genannt wird, a priorische Erfahrung, also die Prior, die vor allem ist, die zuerst ist. Die kriegen wir normalerweise nicht mit. Der Erfahrungsraum, wo wir immer schon wach sind und da sind, unabhängig von den Inhalten, die auftauchen. Und wenn ihr meditiert, und viele von euch tun das, vielleicht sogar alle, dann kennt ihr das. Das ist das grundlegende Gewahrsein. Das reine Schauen, reines Gewahrsein, somatische Präsenz. Und darin kann man wunderbar ruhen und sein und sein und sein, da wird es einem nicht langweilig. Du brauchst keine Inhalte. Dann taucht mal was auf, das davon wahrgenommen wird, verschwindet wieder. Das grundlegende Wahrnehmen. Und das meint Zuflucht nehmen zu deiner eigenen Erfahrung. Das ist nicht nur die Zuflucht zu diesem und jenem, was in dir auftaucht. Sondern es ist vor allem Zufluchtnahme zu dieser tiefen Erfahrung, die du zutiefst bist. Diese Verkörperung, einzigartige Menschwerdung von einem für die ganze Welt offenen Gewahrsein, körperlich, seelisch, psychisch, geistig, etc. Dieses Wunder des wahrnehmenden Menschseins, wo die Weisen uns manchmal sagen, du bist Gewahrsein und nichts als das. Die Metta-Erfahrung, die Erfahrung, die eigentlich keine Erfahrung mehr ist, weil sie so fundamental ist. Das heißt Zuflucht zur eigenen Erfahrung.